Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Einmal pro Monat machen wir einen subjektiven Rückblick auf die Ereignisse des Monats. Das, was uns in der Kultur aufgefallen ist, was uns besonders beeindruckt hat oder was uns auch gefallen hat oder sonst wie interessant war. Zu Gast heute zu diesem Monatsrückblick sind Annette Schindler, die Leiterin des Animationsfilmfestivals Fantosch aus Basel, und Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern. Annette Schindler, wenn ich gleich bei Ihnen anfangen darf, Sie hatten ja einen speziellen Monat, weil das Festival, das Sie betreuen, das fand in diesem Monat statt, vom 3. bis zum 8. September. Ein ganzes Jahr Arbeit konzentriert sich auf diesen Moment hin, auf diese 6 Tage. Wie geht's Ihnen da hinterher? Haben Sie da so ein Post-Festival-Blues?
Ja, das ist die Zeit nach dem Festival ist effektiv eine ganz spezielle Zeit, die alle Mitarbeiter ein bisschen anders erleben. Natürlich hängen wir alle total im Festival drin und gehen im Festival auf, und Tag und Nacht gibt es gar nichts anderes zu schauen, zu sehen, zu denken, zu machen, als quasi Echtzeit am Festival zu arbeiten. Das ist auch noch ein schöner Moment während des Festivals. Wenn das Festival abgeschlossen ist, dann zieht bei den einen einfach den Stecker raus. Mhm. Meine Erfahrung jetzt, die letzten beiden Festivals, das ist ja mein zweites, ist, dass der Adrenalinspiegel erstaunlich langsam sinkt.
Ja, das hält dann noch an.
So. Das hält einfach an. Also da ist man wie so in dieser Trance und fliegt einfach weiter.
Katharina Fischer, kennen Sie das also ja, aus dem Theater?
Ja, das kenne ich. Das kenne ich, dass man nach längeren Projekten dann nachher nicht unsanft, sondern eher eben lange noch auf diesem Level bleibt und noch nervös aufwacht und dann denkt, ah ja, heute ist ja gar nichts. Und das dann irgendwann sich wiederfindet auf dem Boden der Tatsachen. Also ein bisschen, dann kriege ich schon ein bisschen den Blues. Aber erst so 3 Wochen danach.
Aber so emotional. Also ich meine, das ist wirklich wie auf einen Höhepunkt hinarbeiten und nachher, ja, dann war es dann.
Das war's dann.
Anne Schindler.
Also in meinem Fall gar nicht. Wir haben mit dem schon bereits im diesenjährigen Festival Leute eingeladen, gezielt, um das nächste Festival vorzubereiten. Das heißt, ich hatte am Tag nach dem Festivalende bereits die Besprechung mit dem Kurator für das nächste Festival. Aha,
also wie beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Genau. Und dann, ich muss sagen, das Fieber hat gleich wieder angefangen. Also am Sonntag haben wir Abschlussfeier gefeiert und haben Preisverleihung gemacht. Und am Montag, das Gespräch mit dem Kurator vom nächstjährigen Programm hat schon wieder alle Funken zum Sprühen gebracht für das nächste.
Kannst du dich dann schon auf das nächste Jahr konzentrieren danach? Also es ist nicht noch eine Wehmut des Vergangenen mit dabei? Bist du wirklich ganz frisch?
Nein, das Fieber hält an. Fieber bleibt und die Freude bleibt und die Antizipation für das nächste Festival ist da. Natürlich gibt es ganz viel aufzuräumen. Das holt einem dann wieder ein bisschen runter, weil es 100 Reportings zu schreiben gibt und man muss alles auszählen auf diese Weise und auf die andere Weise und auf die dritte Weise, und man muss natürlich auch schon wieder alles, die Finanzierung aufgleisen für das nächste Festival. Aber für mich ist es eher so, wenn ich da ein Festival schon jetzt erlebt habe und durchgemacht habe und diese Euphorie und dieser Enthusiasmus für mich und für alle anderen so präsent war, dass das dann gleich ins nächste fließt, wo man natürlich auch Verbesserungen vornehmen kann. Das weiß man jetzt ganz haargenau, oder in einem halben Jahr weiß man das nicht mehr so genau. Ja, wie hatten wir jetzt das gemacht und wieso ist das schief gelaufen? Aber jetzt können wir das noch wie ganz genau,
ganz frisch, ja.
Artikulieren und erfassen und fürs nächste Festival.
Ich habe auch gemerkt, ich habe auch bei Festivals mitgemacht als in der Leitung und gemerkt, man macht eigentlich jeden Tag eine kleine Verabschiedung. Also es kommen ja, zumindest im Theater, da kommen die Leute, spielen und dann sagt man ihnen Tschüss und dann kommen die Nächsten. Und dieses ständige Verabschieden hilft auch ein bisschen irgendwie
diese Wehmut zu überwinden.
Ja, genau, diese Kurzabschiede helfen für den Blick nach vorne zu richten wieder. Genau.
Was wir daraus auch erfahren, ist, dass so ein Festival einen langen Vorlauf hat, also dass da ziemlich viel Arbeit ist. Das kann man sich vielleicht als Nichtbeteiligter gar nicht so vorstellen. Für solche 6 Tage, also ein Jahr lang Arbeit, steckt da schon dahinter?
Und da steckt ja mindestens ein Jahr Arbeit dahinter. Eben gewisse Themen müssen ja schon weit vorher aufgegleist werden. Und ich glaube, dass jedes Festival profitiert ja auch vom vorhergehenden Festival. Mhm. Und von daher diese Verabschiedungen. Also es war für mich dieses Jahr wirklich auch anders als letztes Jahr, wo mein erstes Festival war, wo ich jeden Moment das Gefühl hatte, hinter irgendeinem Hinterhalt wartet noch eine Monsterpanne auf mich und überfällt mich jetzt dann gleich, während ich dieses Jahr viel mehr wirklich auch genießen konnte und die anwesenden Gäste, Kuratoren, Regisseure etc. wirklich nutzen konnte, ihre Anwesenheit, um das Netzwerk auszubauen. Und davon profitiert ganz bestimmt das nächste Festival auch verstärkt, oder? Mhm. Von daher, diese zu verabschieden, war für mich gar nicht so mit einer Abschiedswehmut verbunden, sondern mit einer Sicherheit, das Netzwerk ist jetzt stärker geworden.
Mhm. Schön.
Lassen wir mal das Animationsfilmfestival von Baden, das Fontosch, mal auf der Seite. Anne Schindler, Sie waren ja sonst auch noch kulturell unterwegs, und zwar an einem Ort, der schon eine ganz lange Geschichte hat, nämlich Venedig, die Biennale. 115 Jahre gibt sie. Sie waren jetzt dieses Mal diesen Monat dort. Läuft ja auch schon einen Moment lang, aber unter speziellen Voraussetzungen. Sie haben Ihren Sohn mitgenommen.
Genau, also das war für mich sozusagen wie eine Möglichkeit, vom Festival runterzukommen und nochmals wieder eine andere Luft zu schnuppern und mal an etwas anderes zu denken als an Fantosch, war dieser Ausflug nach Venedig. Es war ein verlängertes Wochenende, kein sehr langer Ausflug, aber es war schon verbunden mit der Erwartung, wirklich mal wieder Gegenwartskunstluft zu schnuppern und zu überprüfen, ob das, was ich darüber gelesen habe, auch zutrifft, inwiefern es zutrifft oder eben auch nicht zutrifft. Und ein spezielles Erlebnis, da mein Sohn dabei war.
Wie alt ist der Sohn?
Der ist 7,5.
Okay.
Und was macht jetzt der konfrontiert mit zeitgenössischer Kunst?
Also es gibt natürlich schon im ersten Moment die Reaktion, oh nein, schon wieder eine Ausstellung, nein, wann sind wir endlich draußen?
Muss er das öfters?
Ja, schon, ja, klar. Also gut, er darf ja auch viele Animationsfilme schauen. Okay. So die Kulturkinder, ich weiß nicht, das ist ein Segen und ein Fluch zugleich, denke ich. Mhm. Und bei ihm merkt man das natürlich schon sehr stark, also er muss halt in diese Ausstellung rein und das ist vielleicht nicht immer sein höchster Wunsch. Aber Tatsache ist, dass noch in jeder Ausstellung, in die ich ihn geschleppt hatte, auch etwas war, womit er total etwas anfangen konnte und was ihn auch total beglückte und beflügelte.
Mhm. Haben Sie da ein Beispiel, ein konkretes, das Sie uns schildern können?
Also dieses Jahr in Venedig war es der englische Pavillon. Meiner Meinung nach ist der total oben ausgeschwungen von allen Pavillons. Mhm. Der war, und der hat nicht nur meinen Sohn begeistert, sondern also auch mich und ganz viele Leute, also eben auch in der Kritik ist er sehr gut weggekommen, von Jeremy Deller, der halt all diese auch historischen Ereignisse beschreibt und in einer Art und Weise umsetzt, wo einem irgendwie die Spucke wegbleibt.
Wie arbeitet er?
Also, er arbeitet mit allen Medien, die ihm zur Verfügung stehen. Er hat ein riesengroßes Wandbild von einem Greifvogel, von einem Adler, der ein Auto packt und nimmt dabei Bezug auf diese Jagdszene, wo eben ganz wirklich rare und sehr, sehr geschützte Vögel in England, wo beobachtet wurde, dass die gejagt wurden, obwohl in dieser Zone das Jagen verboten ist und eben diese Vögel ohnehin nicht gejagt werden dürfen. Und man hat dann festgestellt, das einzige Auto weit und breit, das man hat finden können, gehört einem Sprössling des Königshauses. Und hat dann diesen Fall aber auch dann nicht mehr weiterverfolgt aufgrund dessen vermutlich. Jedenfalls rächt sich in der Ausstellung eben der Vogel sozusagen an denen, die ihn gejagt haben, in einem riesigen Wandbild, aber auch in einem Video, das so toll umgesetzt wird, mit Musik und Bildern auf eine so geschickte Art und Weise gearbeitet wird, dass es einen wirklich reinzieht. Also wir saßen dann alle auf so zerdrückten, zertrümmerten Autos mit Polstern obendrauf, wo man sich bequem hinsetzen kann. Und uns war einfach der Kiefer war runtergeklappt und wir saßen vor diesem Video und schauten zu und konnten nicht wegsehen und mein Sohn wollte ihn sogar noch ein zweites Mal sehen.
Aber sagen Sie jetzt mal, gucken Sie denn Kunst anders an? Also Sie sind ja von Haus aus eigentlich, von der Ausbildung her, Kunsthistorikerin, aber gucken Sie Kunst denn anders an, wenn Sie Ihr Kind dabei haben?
Also ich gucke gucke Kunst sicher anders an. Ich gucke Kunst wahrscheinlich überhaupt jetzt auch ein bisschen anders an. Die Sättigung ist auch bei mir ein bisschen schneller erreicht, glaube ich. Früher konnte ich Stunden, Tage lang in den Ausstellungen stehen und mich weiter auseinandersetzen, lesen, ganz viel lesen zu den Arbeiten, auch zu Arbeiten, die mich eigentlich gar nicht so ansprachen, wo ich dachte, ja, irgendwas muss doch irgendwo noch zu finden sein. Fehlt mir jetzt heute ein bisschen die Geduld und ich glaube, das kommt meinem Sohn eigentlich entgegen.
Oder vielleicht löst das auch aus.
Oder er löst es vielleicht auch aus.
Ich hab zwei Kinder und als die in dem Alter ihres Sohnes waren, da gingen wir auch in Ausstellungen und der Jüngere fand viele Bilder wirklich interessant und die Tochter, die ein bisschen älter ist, die ging einfach durch und studierte dann den Sofakubus in der Mitte des Raums, auf dem man sitzt und hing da irgendwie über diesem Sofa und war interessiert daran, wie das gemacht war. Aber die Bilder haben sie null interessiert.
Ja, aber es soll auch schon Erwachsene gegeben haben, die sich auf Kunstgegenstände gesetzt haben oder umgekehrt. Das Falsche, das soll es also alles auch schon gegeben haben.
Das gibt's wohl auch. Nein, ich muss sagen, ich genieße auch die Kommentare meines Sohnes, also jetzt bei dieser Jeremy Deller im Pavillon, da haben wir alle gestaunt und uns gefreut, aber zum Beispiel im russischen Pavillon, da regnet es Geld, aber nur Frauen dürfen mit Regenschirmen bewaffnet in diesen Raum, wo das Geld regnet, oder? Mhm. Und da war er also hell entsetzt und empört und fand, das ist also sowas kann man doch überhaupt nicht mehr machen und so.
Dabei
und
hat er extra einen Regenschirm mitgebracht.
Kinder und die Männer ausgeschlossen sind, davon, der, also das kriegt wirklich die schlechteste Note von ihm, von allen Pavillons.
Ja, also.
Wie ist denn das, Katharina Fischer? Sie waren ja mehrheitlich im Theater dann auch unterwegs, künstlerisch tätig.
Ja.
Wir hatten es vorher von diesen Kulturkindern, also Ihre Kinder wurden sicherlich auch ins Theater genommen. Wie war denn das? Ist das einfacher als die Ausstellung?
Ja, finde ich schon. Ja, man kann da, ja, das sind halt Menschen aus Fleisch und Blut, die vorne rumhampeln oder was erzählen. Und wenn es langweilig ist, dann kann man die Wände betrachten oder ein bisschen schlafen, weil es ist ja dunkel. Und das ist schon einfacher. Aber sie hatten auch so Zeiten, wo sie fanden, so, jetzt habe ich echt genug von diesem Theaterding. Immer wieder müssen wir da rein. Ich möchte jetzt mal zu Hause bleiben.
Also übers Kindertheater raus. Also haben sie dann auch schon probiert?
Sie haben zum Teil auch Stücke gesehen, von denen ich wusste, das ist zwar für Erwachsene, aber für Kinder sicher nicht schädlich.
Aber ist es denn nicht für die Kinder auch eine Herausforderung, so lange still zu sitzen, keinen Ton zu machen?
Also als sie klein waren, ging ich schon nur in Kindertheater. Und die sind ja meistens nicht länger als 40 Minuten. Dann geht das gut. Und die Theater rechnen damit, dass die Kinder unruhig sind und sich ein bisschen bewegen und vielleicht sogar reinrufen. Also die Stücke sind meistens so gebaut, dass das Platz hat.
Publikumsbeteiligung.
Ja, genau. Mhm.
Sie hören den Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Unser Thema ist heute kein Thema. Unser heutiger Kulturstammtisch befasst sich mit dem Monat September. Eine Art subjektiver Rückblick auf das, was uns gefallen hat oder aufgefallen ist in diesem Monat. Wir waren jetzt gerade an der Biennale in Venedig mit einem 7,5-jährigen Kunstexperten, Ihrem Sohn, Schindler. Katharina Fischer, was ist Ihnen denn besonders aufgefallen in diesem Monat?
Ich war im Fotomuseum Winterthur und bin wirklich sehr bezaubert wieder rausgekommen. Das Fotomuseum Winterthur ist 20 Jahre alt dieses Jahr und hat dem New Yorker Künstler Paul Graham eine carte blanche, eine Wildcard gegeben, um von den letzten 20 Jahren quasi einen Querschnitt zu zeigen von verschiedenen Künstlern. Er hat dazu 21 Künstler ausgesucht, von Diane Arbus über William Eggleston bis zu Boris Mikhailov. Und hatte aber ein bestimmtes Setting. Also er hatte 4000 Bilder zur Auswahl. Er konnte nicht von der ganzen Welt wählen, sondern diese 4000 Bilder. Und ich finde, er hat einen wahnsinnig schönen intimen, ergreifenden Querschnitt gemacht. Im Prospekt zur Ausstellung steht Werke, in denen die Illusion aufrechterhalten wird, dass man der Welt unvermittelt ins Auge blickt. Das ist ihnen gelungen, finde ich. Und da hat es drei Künstler, die ich gerne ein bisschen auf die ich gerne ein bisschen genauer eingehen will. Also vorweg noch, ich bin nicht mit Kindern rein, sondern mit meiner Mutter, die ist 80-jährig. Also eigentlich, so, das hat auch andere Synergien geschaffen. Also was mir was mich sehr beeindruckt hat, ist eine Dia-Show von Jacob Holt. Der lebt in Kopenhagen, ist 66-jährig und hat also eine vierspurige Dia-Show gemacht.
Das heißt vier Bildschirme nebeneinander?
Vier Projektionen nebeneinander. Das ist eigentlich an einer Wand, wird einfach projiziert, sind keine Bildschirme, sondern ein Dunkelraum. Und das sind so amateurhafte Aufnahmen, von denen man denkt, das könnte jeder von uns machen, aber die haben eine unglaubliche Kraft in sich und sind, also kommen aus seiner, er ging so als Vagabund durch die Welt und hat fotografiert und kam offensichtlich in Situationen, in denen er auch überfallen wurde oder verhaftet wurde oder in Schlägereien geriet. Also der ging also so an Unorte.
Sprichwörtlich als Vagabund, nicht im übertragenen Sinn.
Okay. Hat so als eine fünfjährige Wanderschaft gemacht und versucht, in die Unorte zu kommen, in die Orte zu kommen, an denen eigentlich sonst an denen nicht der schöne Schein herrscht, sondern einfach der ziemlich unvermittelte Alltag, der ein bisschen verstörend auch ist.
Infinite World, das heißt diese endlose Welt.
Ja.
Zu dem Titel. Also diese endlose Welt, da assoziiere ich irgendwie die totale Freiheit und irgendwie wie keinen thematischen Zugriff eigentlich. Was ist ja endlos?
Ja, ich habe den Titel nicht ganz verstanden. Also er bezieht sich darauf in einem Interview, in dem er sagt, er vergleicht sich eigentlich mit Malern, die vor einem weißen Blatt sind und dieses weiße Blatt packt sie und kann, sie müssen das überwinden, das Weiß. Und er sieht das eigentlich als Kontrapunkt zum fotografischen Schaffen, wo man eine volle Leinwand hat oder man hat eigentlich nur Möglichkeiten, aus denen man die man fokussieren will.
Wie geht er denn davor in dieser also Fülle, die ja fast unendlich ist? Wie kann er dann da einen Faden reinnehmen? Also macht er eine narrative Erzählung? Ist das chronologisch? Ist das assoziativ?
Ja.
Oder ist das nach was für Kriterien stellt er die Bilder zusammen?
Es ist assoziativ. Chronologisch ist es auf keinen Fall und ich gehe mal davon aus, dass es eine Assoziation war. Für mich war es ein bisschen beliebig, aber es hat ein schönes Gesamtbild gegeben.
Aber bildet er sozusagen die Unendlichkeit ab oder die nicht enden wollenden Möglichkeiten? Oder schränkt er sie ein oder wählt er aus?
Er wählt aus und es sind aber viele Bilder davon, sind intime Einblicke in menschliche Begebenheiten. Also er hat gar keine Architekturfotografie zum Beispiel, also mit diesem Anspruch der Architektur. Es sind schon architektonisch gebaute Sachen drin, aber nie, also wisst ihr, was ich meine? Es hat nicht diese ästhetisch ist, im Sinne der gemeinsamen Ästhetik, wo man alle sagen würde, das ist jetzt ein ästhetisches Bild, hat es nicht.
Jetzt haben Sie, also wir haben es vorhin von einem Kunstbegleiter gehabt, der 7,5 Jahre ist. Sie sind jetzt mit Ihrer Mutter gegangen, 80-jährig. Wie war denn jetzt das?
Das ist wirklich ein anderer Blick, eine andere Generation. Es hat da Bilder zum Beispiel der post-sowjetischen Kultur, also der ehemaligen Sowjetunion. Und da hatte sie einen ganz anderen Blick drauf. Für mich war das ein geschichtlicher Rückblick und sie hat das quasi noch erlebt. Also sie war nicht da, aber für sie war das viel näher. Und sie war auch verstört ab gewissen Sachen, die gar nicht jetzt verstörend gemeint waren, sondern dass sie sagt, das ist eigentlich schon eine traurige Ausstellung. Und für mich war das gar nicht so Trauer drin. Sie hat das aber als bedrückend, gewisse Sachen als bedrückend empfunden. Und auch als Tabubrüche, die für mich gar nicht mehr Tabubrüche waren. Also die ich kannte, die zu meinem, zumindest sage ich mal, visuellen Alltag im Fernsehen oder in meiner Betrachtung der Welt gehören. Und für sie schon mit dem Schrecken des Zuschauens verbunden waren. Das fand ich noch interessant.
Also dass wir so eine andere Art von Abstraktionslevel eigentlich auch haben gegenüber diesen historischen Ereignissen, die sind für uns innerhalb der Geschichtsbücher relevant, aber keine gelebte Geschichte wie für Sie wahrscheinlich.
Ja, also auch Prostitution oder was war das? Also ein bisschen starkes Wort, aber all diese traurigen Bilder der Randgesellschaften. Und sind für uns schon selbstverständlicher, was auch eigentlich auch eigentlich traurig ist, dass das für uns schon selbstverständlicher ist.
Ja, die Sehgewohnheiten, denke ich, also das ist ja etwas, was schon interessant ist, wie stark sich die Sehgewohnheiten, die Kompetenz im Lesen von Bildern verändert. Ob das immer quasi ein Wachstum oder eine Zunahme ist, ist ja noch eine weitere Frage, oder? Mhm. Aber dass diese Sehgewohnheiten sich die ganze Zeit anpassen, oder etwas, was, also das typische Beispiel, oder im ganz frühen Kino, in den ersten Filmvorführungen von den Lumières womöglich, wo der Zug sozusagen auf die Zuschauer zurast und die Zuschauer wegstürmen, das ging wahrscheinlich 5 Jahre und dann hat sich niemand mehr darüber aufgeregt oder ist darüber erschrocken. Und diese Art von Anpassung von Sehgewohnheiten, die passiert ja laufend, oder?
Ja, es ist mir eigentlich gar nicht bewusst, wenn ich mit meiner Mutter zusammen bin, dass sie anders auf die Dinge blickt. Und jetzt war das wieder in dieser Ausstellung plötzlich, wurde mir das wieder ganz, ganz klar. Es gibt verschiedene Blickwinkel, obwohl wir die gleiche Familie sind. Ja. Also sowieso, aber so deutlich andere.
Ja, es ist auch wirklich eine andere Geschichtserfahrung, die da zum Tragen kommt. Mhm. Noch ganz schnell eine Frage zu dieser Ausstellung. Werden da irgendwie die Zuschauerin, der Zuschauer, die Besucherin, der Besucher irgendwie an der Hand genommen, oder wird man da mit seinem ganz subjektiven Blick einfach reingeschickt und muss dann die Assoziation selber mitbringen?
Ja. Ja, man bringt die Assoziation selber mit. Es gibt schon kurze Beschreibungen im Katalog zu der Ausstellung der einzelnen Künstler, aber auf das Bild wird nicht eingegangen, auf die Fotografien werden nicht eingegangen. Das gefällt mir. Ich mag das.
Also nicht so an der Hand genommen werden und so didaktisch durchgeführt werden.
Ja, genau. Ich mag das sehr. Und dann lasse ich auch Sachen aus, also gucke schnell hin und denke, weiter.
Also das ist ein sehr gefühlsmäßiger Zugang eigentlich auch.
Ja, oft, ja.
Ja, es ist dann auch ein Zugang, wo man auf sich selber gestellt ist, also wo man halt mit dem Repertoire, das man hat, sozusagen arbeitet. Und also ich bin jetzt eher eine Person, die das noch schätzt, wenn Kommentare dazu stehen, wenn ein bisschen was an Information dazu verfügbar ist. Wobei es macht natürlich die Verweildauer, sage ich jetzt, in der Ausstellung verlängert ist und man muss das entsprechende Zeitbudget ja dann auch mitbringen. Oder? Und sonst gibt es ja schon auch immer die Möglichkeit, oder sich dann wirklich auf das zu beschränken.
Aber schön ist auch, wenn man
direkt angesprochen ist, visuell, oder? Und nicht jetzt gar nicht über den Kopf kognitiv, sondern einfach. Ja.
Also wie das 7-jährige Kind, das Sie an die Biennale mitnehmen in Venedig.
Genau.
Also was die Bilder zum Beispiel von William Eggleston, die waren alle ohne Hauptfiguren, ohne menschliche Beteiligung im Bild. Aber jedes Bild hat einem animiert, biografisch darüber nachzudenken, wer steckt dahinter, wem gehört diese Wohnung oder wer hat diese Büchse in die Pfütze geworfen. Das waren so ganz alltägliche, simple, banal scheinende Einblicke in menschliche Leben, ohne dass die Menschen anwesend waren. Und da beginnt bei mir sofort das Kopfkino. Hm. Und da bin ich eigentlich froh, weiß ich nicht mehr darüber, sondern ich begnüge es vielleicht ein bisschen egozentrisch, aber ich begnüge mich mit meinem Kopfkino.
This Infinite World im Fotomuseum Winterthur, die zweite Jubiläumsausstellung zum 20. Geburtstag dieser Institution. Die Ausstellung, die dauert noch bis zum 16. Februar. Ganz zum Schluss noch, es hat uns jemand verlassen, ein großer Mann der Kultur in Deutschland. Marcel Reich-Ranicki ist am 18. September gestorben. Das war mal ein Grund, wieder rumzublättern in seiner Autobiografie Mein Leben. Und da lernt man so einiges über deutsche Literatur, natürlich auch über deutsche Geschichte. Aber ich bin jetzt gerade auf etwas gestoßen, was mich sofort angesprungen hat. Und das ist eine Begegnung mit Günter Grass. Und Günter Grass kocht da etwas. Und das möchte ich noch ganz schnell vorlesen, so zum Schluss. Dann servierte er uns einen Fisch. Um es kurz zu machen, ich hasse und fürchte Gräten. Bis dahin wusste ich auch nicht, dass es Fische mit so vielen Gräten gibt, wobei ich nicht ausschließen kann, dass deren Zahl in meiner Erinnerung mit den Jahren noch gewachsen ist. Gleich viel, es war qualvoll, aber auch genussreich. Grass, schwach als Suppenkoch, kann mit Fischen wunderbar umgehen. Das Essen war gefährlich und schmackhaft zugleich, und es hatte weder für Toscha noch für mich auch nur die geringsten negativen Folgen. Indes, Folgen gab es schon, aber anderer Art. Was von dem Fisch übrig geblieben war, zumal die vielen Gräten, hat Grass am nächsten Tag gezeichnet. Sehr bald stand dieser Fisch im Mittelpunkt eines Grass-Romans, denn es war ein Butt.
Wunderschön.
Marcel Reich-Ranicki, mein Leben, ein großer Mann der deutschen Literatur, ist gestorben diesen Monat. Das war der Kulturstammtisch, ein Monatsrückblick über den Monat September. Zu Gast waren Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern, und Anne Schindler, Leiterin des Fontosch Animationsfilmfestivals in Baden, wohnhaft in Basel. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.